angucken, kann sich am Thomas 32 mitnehmen.
Okay, genau.
Würden Sie das dann in einer so einer Wrapper-Funktion machen, die dann eben abfragt, ist es ein 8 oder Ding, weil dann haben wir halt wieder mehrere Elf-Abfragen drin und das ist ja eigentlich dann wieder wesentlich langsamer. Deswegen ist es vielleicht besser, wenn man es wirklich in verschiedene Funktionen macht. Also eine eben für die 8 Bit, eine für die 32.
Ja, ist. Es gibt Leute, die machen ein Define Add. Ja, und dann kommt unten rein, if Bit Size gleich 32, dann Carry Effect, das nimmt das 33. Bit. Else if. Also an sich müsste sowas gehen mit einem Define Addition von, na, sagen wir mal, n-Bit, irgendwas in der Art, if, also erstmal, was weiß ich, Resultat ist gleich ob 1 plus ob 2. Also ich skizziere das mal, das ist jetzt kein fertiger Code. Ne? Und dann irgendwie so if n gleich 8, carry flag ist gleich Resultat geschiftet um 8 und 1, ja, else if n gleich carry flag anders. Und dann benutzt das hinterher nur noch in Anführungsstrichen als addiere mit 8-Bit, addiere mit 16-Bit, addiere mit. Der GCC ist insofern schön schlau. Also, wenn hier ihr dieses Codefragment irgendwo reinfügt und das n ist 8, dann ist das hier wahr. Dann, und das sieht der GCC, 8 gleich 8. Dann fliegt die Bedingung schon mal raus, das bleibt drin. Hier n gleich 16, 8 gleich 16, nö, ist eh falsch, also fliegt der ganze Ra Kram raus. Also performancemäßig müsst du das hinhauen. Ich weiß, hast du das so gemacht, oder?
Ja, ein bisschen anders. Ist noch hässlicher.
Okay, das kann, also die Defines kann man natürlich auch in externe Dateien auslagern und einmal mit n gleich 8 inkluden, einmal mit n gleich 16. Das ist ungefähr das, wie QEMU das macht. Also die haben praktisch alle Operationen in einer externen Datei und arbeiten praktisch immer mit diesem n. Und dann wird das n definiert als 8 und dann inkluden sie die Datei. Dann wird das n auf 16 gesetzt, nochmal die gleiche Datei inkluden. Und das Ganze dann für 8, 16, 32 und in dem Fall auch noch 64. Dann passt die Sache. Jo, okay, das war, okay, das ist kein echtes Problem, das ist nur Handwerk, man muss es machen. Wir diskutieren gerade darüber, wie das ausschaut mit den zu programmierenden virtuellen Maschinen. Du wolltest, glaube ich, auch eine basteln, ne? Wie weit bist denn du?
Ich habe sie Ihnen ja geschickt. Also die erste Aufgabe.
Ach, stimmt, von einem habe ich die von dir gekriegt. Okay, kann sein.
Tja, Sie haben ja auch zurückgeschickt.
Okay, dann warst du das. Ja. Ich sehe manchmal Namen in der E-Mail und ich sehe Gesichter, aber wie die Gesichter mit den Namen zusammenpassen.
Allerdings habe
Okay.
ich die Flex nicht bei jedem Befehl berechnet, also das habe ich mir erspart
Ja, erst einmal. Okay. Jo, was waren sonst noch Schwierigkeiten? Ja.
Also wenn es halt wirklich läuft, dass man irgendwie abstürzt oder Endlosschleifen macht, dass es wirklich läuft. und dann was zu finden ist blöd.
Ja. Ihr könnt euch vorstellen, bei uns, wir haben Windows versucht laufen zu lassen in V-Maschinen. Er läuft eine halbe Stunde und stürzt ab. Oder noch schöner, er läuft eine halbe Stunde und hängt. Und hängt aber auch nicht im Sinne von Halt, sondern hängt im Sinne von, er macht ab und zu einen Interrupt. Den macht er auch wunderschön. Aber ansonsten geht nichts mehr. Ja, wer da eine gute Idee hat, der ist herzlich willkommen im Team. Ich glaube, das sind so die unangenehmsten Dinge, die man im Moment haben kann. Jo, das ist bei uns, glaube ich, das Hauptproblem. Was habt ihr sonst an Problemchen? Gui, du hast noch nicht so richtig. Was habt ihr noch sonst an Problemchen? Ich glaube, das waren schon die zwei Hauptthemen. Einmal ist es mühsam, weil es so fürchterlich viel ist. Erstmal viele Befehle, zweitens die auch noch in N Varianten. Und das zweite, ja, wenn man sie alle hingehackt hat, mit Mühe von der Kleinarbeit, mit Defines oder sonst wie, dann debuggen, warum jetzt um Gottes Willen dieses eine Bit da jetzt verloren gegangen ist. Okay, das ist jetzt bei euch noch nicht das Problem. Also ich habe ja nicht geschrieben, es muss innerhalb von 5 Millisekunden abgearbeitet sein, das Programm. Das ist mir erstmal wurscht. Aber gut, wenn das dann hinterher mal flutschen soll, ja. So, was habt ihr so an Erfahrungen? Wie lange braucht denn so ein Befehl?
Das braucht schon eine Minute.
Im Original.
250, oder? Oder 20, ja, 250.
Im Original, glaube ich, macht das Schnipp und.
Ja, aber bei einer Sekunde wird es vielleicht schon brauchen. Aber ja.
250 rekursiv. Das könnte schon auch auf dem echten
gehen. Ja, ich habe es ja auf dem, also auf dem echten geht schon sehr schnell, aber. Also man merkt es zumindest noch, dass das Prompt kurz mal.
Ja, okay. Also wie gesagt, Angebot an alle, schickt es mir zu, dann kriegt ihr einen Kommentar zurück. Du hast dann ja vermutlich von mir einen Kommentar gekriegt. Ja, hilft vielleicht, wenn ihr es später weitermacht. Jetzt habe ich von euch allen noch praktisch nichts, bis auf eine Ausnahme. Was ich, das sage ich jetzt im Nachhinein, ihr, im Prinzip solltet ihr natürlich alles mal ausprobieren, was sich im Nachhinein als ganz gut herausgestellt hat, war bei uns die Idee, folgende Idee. Ihr kennt ja alle schon dieses Switch, was weiß ich, Opcode. Und dann geht's los. Dass wir es letztendlich so gemacht haben, Fall 1, ja, wie schreibe ich es hin? Get Operand 1, ja, ich schreibe es mal so hin, Mode M. Get op 2 Register. Addiere, was weiß ich, 16 Bit. Und put op put Resultat Register. Ist immer so aufzuspalten in dem Switch in na, letztendlich immer drei Teile, Operanden holen und zwar immer in die gleichen Register, also, oder was heißt immer in die gleichen Variablen. Dann die Rechnung zu machen, die Rechnung schreibt oder nimmt die Parameter aus den Variablen und das Ergebnis landet in, wie auch immer das Ding heißt. Und im dritten Schritt das Zurückspeichern hat einfach den Vorteil, dass addiere 16 Bit, das braucht ihr ein paar Mal. Weil es gibt die Addition mit Register, Register und es gibt die Addition konstante Register und die Addition konstante nach Speicherzelle und ne? Also die Addition gibt es zigmal. Und umgekehrt, es gibt genauso dieses hohle Operand 1 aus dem Mod RM-Ding. Das gibt es für die Addition, Subtraktion, XOR, OR, AND, wie sie alle heißen. Soll heißen, das Ding könnt ihr zigmal brauchen, das Ding könnt ihr zigmal brauchen. Naja, und Resultat zurückschreiben, logischerweise auch zigmal brauchen. Jetzt kann man sich überlegen, ob man hier hinschreibt, was weiß ich, ob 1 gleich, ob 2 gleich, Addition von ob 1, ob 2 und das kommt ins Resultat. Ja, kann man geteilter Meinung sein. Man braucht auch noch nicht einmal unterscheiden, ob das jetzt eine 32-Bit-Zahl oder eine 8-Bit-Zahl oder sowas ist. Letztendlich in Hardware sieht es nämlich auch so aus, das sind immer 32-Bit-Operanten. Das Ergebnis bei der Addition ist immer eine 32-Bit-Zahl. Allerdings beim Zurückschreiben, und das kommt jetzt hier unten, also das habe ich hier vergessen, da käme jetzt, was weiß ich, ein W noch vielleicht dazu, ne? Schreib das, was du dir ausgerechnet hast, als Wort zurück. Dann habt ihr nämlich im Prinzip die Addition an sich, das ist immer die gleiche Addition, das ist immer eine 32-Bit-Addition. Was in Hardware natürlich schön ist, dann braucht man nur einen Addierer, nicht n verschiedene Addierer. Das gleiche gilt auch für die, was weiß ich, Und-Verknüpfung oder Verknüpfung, wie sie alle heißen. Das Einzige ist hier jetzt so eine Art Multiplexer. Ich hole mir mein Carry, naja, aus verschiedenen Stellen halt ab im Ergebnis. Jo, du hattest das, glaube ich, so ähnlich schon hingeschrieben, ja, wenn ich mich recht entsinne. Okay, ja. Gut, stimmt, bei dir stand dann hier im Prinzip Resultat, also statt dem Funktionsaufruf steht da Resultat gleich ob 1 plus ob 2 und dann wieder das Zurückschreiben. Ne? Wenn du es mit Flex machen willst, dann vorzugsweise in eine Funktion auslagern, dann kannst du es halt recyceln. Jo, okay, was noch so als Hinweis? Vielleicht nützt es dem einen oder anderen. In Hardware ist es letztendlich auch so. Ne? Man hat hier das Operandenholen, das hat man jetzt auch nicht n-mal in Hardware, n verschiedene Varianten, n-mal. Nee, es ist immer die gleiche Art und Weise, Operanden zu holen. Es ist immer die gleiche Art zu addieren. Möglichst viel recyceln, auch in echt, in Hardware natürlich. Jo, okay. Dann bin ich mal gespannt, was ich die nächsten Tage noch so kriege. Wenn es ein bisschen später fertig ist, macht im Prinzip mir nichts. Muss halt danach ein bisschen Gas geben. Jo, okay, gut. Dann soll es mal weitergehen mit der hardwarebasierten Virtualisierung. Gab es da zu dem von gestern noch irgendwie Fragen? Na gut, gestern war im Wesentlichen die Motivation. Ne? Jo, was haben wir uns gestern angeguckt? Wir haben gesehen, wir wollen mit dieser Erweiterung von VMX verschiedene kritische Instruktionen, habe ich sie mal genannt, rausfiltern, in B-Out-B, Interrupts ein-ausschalten, Konfigurationsregister umprogrammieren. Die müssen wir ja irgendwie simulieren, sonst machen wir das echte Betriebssystem, bringen wir das echte System durcheinander. Haben wir uns schon angeguckt, in B-Out-B müssen wir abfangen, im Prinzip kein Problem, kriegen wir halt ein Privilege Violation Fault oder wenn es auf I.O.-Geräte geht, Page Fault, müssen wir halt virtualisieren, weiter geht's. Haben wir gestern schon gesehen, ja, Grafikkarte, jedes Mal ein Page Fault, Katastrophe hoch 3, Okay, denken wir noch drüber nach, beziehungsweise ein paar Ideen haben wir gestern schon. Jetzt der Rest. Was filtern wir noch aus? Wir filtern zum Beispiel noch aus CLI und STI. Interrupts anschalten, Interrupts ausschalten. Haben wir gestern schon drüber uns unterhalten. Ja, eigentlich, was macht das Ding? Es sitzt genau ein Bit oder es löscht genau ein Bit. Wenn wir jetzt allerdings das virtualisieren wollen, dann gibt es an der Stelle so ein Exit-Event. Ich gehe aus der virtuellen Maschine raus, Kontextwechsel in den Hypervisor. Hypervisor setzt das Bit oder löscht das Bit. Kontextwechsel, weiter geht's. Da ist dann CLI und STI tierisch teuer. Und im Prinzip das gleiche gilt hier für Popfleck, wenn ich da wieder restaurieren will, mein Interrupt-Fleck. Ja, und Push-Fleck, im Prinzip genauso. Ne? Bei Push-Fleck muss ich den aktuellen Zustand von meinem Interrupt-Bit, was ja jetzt nicht mehr in dem wirklichen Interrupt-Bit drinsteht, sondern extern steht, muss ich das reinfummeln, also muss ich auch Push-Fleck abfangen. Ja, und da ist jetzt das, was Thunderpool und Pacifica, diese Erweiterung machen. Sie merken sich dieses Interrupt-Enable-Bit, was jetzt hier geändert wird, extra. Es gibt jetzt einfach noch ein extra Bit. Und dieses CLI-STI, das ändert jetzt nicht mehr das echte Interrupt-Enable-Bit, sondern dieses virtuelle Interrupt-Enable-Bit. Und das machen sie ohne Rückfrage. Also kein Exit-Event mehr, nicht zwei Kontextwechsel hin und wieder zurück, sondern einfach dieses zusätzliche Bit setzen unter der Haube, sieht kein Mensch. Bit löschen, merkt keiner.
Wir haben mal Speicherregister für sowas? Also ist das,
ja. Nee, es gibt einfach in dem 32-Bit-Statusregister, was es ja sowieso schon gibt, gibt es noch ein neues Bit. Sozusagen das. Ja, kann man machen. Hier bei dem Kontextwechsel, da wird natürlich auch dieses Flex-Register geladen, beziehungsweise Flex-Register wieder abgespeichert. Soll heißen, wenn der hier sein virtuelles Interrupt-Bit ändert, ja, und jetzt kommt ein echter Interrupt, dann kehrt er zurück. Und beim Zurückkehren merkt er sich dann in diesem einen Fleck seinen aktuellen Interrupt-Status.
Das heißt, wenn die Zeitscheibe für die eine virtuelle Maschine abläuft und die nächste jetzt dran darf, dann läuft der Wechsel erstmal wieder über den VMX-Root. Okay.
Genau, also das, da kommen wir auch nicht drum rum. Die eine virtuelle Maschine und die andere virtuelle Maschine, die müssen ja nicht notwendigerweise irgendwas miteinander zu tun haben. Das eine Ding lässt einen Linux laufen, das andere ein Windows laufen.
Macht das Sichern des Flex-Registers dann wirklich diese Resume-Anweisung oder ist es einfach, weil ich meine, das macht ja im Prinzip schon der, wird ja schon im Timer-Interrupt vom Betriebssystem eigentlich oder gemacht, also wenn gescheduled wird, dann ist ja davor schon von der CPU eigentlich das Flex-Register für den Prozess gesichert, dann muss ich das ja eigentlich nicht nochmal machen.
Nee, das ist, musst dir vorstellen, hier oben die virtuelle Maschine läuft. Die virtuelle Maschine macht ja gar keinen Kontextwechsel. Ja. Es kommt jetzt ein Timer-Interrupt.
Ich meine, jetzt, wenn das Hauptbetriebssystem einen Kontextwechsel macht, auch eine andere virtuelle Maschine. Also einen
also,
Prozesswechsel. Dann ist ja im Prinzip das Flex-Register allein dadurch gesichert, dass das Betriebssystem sowieso für jeden Prozess machen würde.
Dann möchtest du sozusagen Kontextwechsel machen von der virtuellen Maschine gleich in die nächste rein. Ja. Das könnte man sich überlegen, die VTX-Erweiterungen machen es nicht. Letztendlich deshalb, weil natürlich, ja, was ein Kontextwechsel alles tut, beispielsweise CA3, also MMU-Mapping umschalten, das ist jetzt Betriebssystemsache. Auch welcher Prozess als nächstes überhaupt drankommt, muss ich mir angucken.
Das ist schon klar, dass das Betriebssystem Sache ist, aber da muss doch das VM Launch eigentlich auch nicht das Flex-Register anfassen, das VM Resume.
Naja, ich die virtuelle Maschine, die hier oben läuft, die wird irgendwo unterbrochen.
Ja.
Sprich, über das Flex-Register keine Aussage. Und jetzt muss ich mir einen neuen Prozess ausgucken, zu dem ich hinschedulen will. Damit geht das Flex-Register kaputt. Weil ich da ja addiere, vergleiche, keine Ahnung, tausend Sachen mache. Nee. Ja, von dem aktuellen wird es abgespeichert. Aber bis ich so weit bin, dass es abgespeichert wird, habe ich ja schon tausend Sachen getan. Und auf dem Weg dahin ist es kaputt. User-Kontext. Da müssen wir ein bisschen unterscheiden. User-Kontext und Betriebssystem-Kontext. Im User-Kontext, wenn der User-Bereich unterbrochen wird, dann springt er, also Interrupt, dann springt er ins Betriebssystem und beim Sprung ins Betriebssystem speichert er den Zustand vom User-Prozess ab. Zum Beispiel das Flex-Register. Und dann rechnet er rum, noch, welchen Prozess nehme ich jetzt. Dann schaltet er um auf den anderen Stack. Der guckt, wo ist jetzt der User-Stack von dem neuen Prozess und von dem lädt er wieder den Zustand vom User. Und da lädt er jetzt das neue Flex-Register.
Kontext sozusagen unterbrochen wird, dann findet diese Sicherung vom Flex-Register nicht automatisch statt.
Das ist, naja, das ist sozusagen so ähnlich, als wenn du hier im User-Modus bist, dann musst du beim Sprung ins Betriebssystem, musst du erstmal den Kontext wechseln, den Kontext sichern. Dann kannst du den Kontextwechsel machen und kehrst dann zurück in den User-Modus oder kehrst zurück in eine virtuelle Maschine, dann musst du da neu den Zustand laden. Das ist immer der gleiche Mechanismus im Prinzip.
Ja, also was macht diese VM-Resume-Anweisung konkret alles?
Lädt, also speichert den Zustand vom Aufrufer ab und lädt den Zustand, ja, den Zustand, den ich angebe. Also das Ding kriegt einen Parameter, im Prinzip eine Adresse. Und an der Adresse liegen dann EAX und ELBX und wie sie alle heißen von der virtuellen Maschine. Es gibt verschiedene Varianten von dem VTX, VMX, die das natürlich nicht ganz gleich machen. Es gibt frühere Versionen, die sichern und restaurieren nur das Nötigste. Es gibt die neuesten Versionen, das haben sie auch. Insofern haben sie es schön gemacht. Im Manual steht drin, man muss, wie steht das drin? Man muss im Prinzip einen Speicherbereich angeben, der groß genug ist, wo alles reinpasst. Es sagt aber nicht aus, ob die Maschine nicht vielleicht doch ein bisschen weniger sichert.
Ja, aber das wäre schon gut zu wissen.
Genau, und das kann man dann woanders wieder auslesen und dann kann man, wenn er dann aus der virtuellen Maschine zurückkehrt, dann ein bisschen was speichert er und dann muss ich noch nachgucken, was muss ich denn selber noch retten.
Noch auch mal eine Entwicklung, oder?
Nee, das hat insofern einen Vorteil. Es sieht immer gleich aus und je nachdem, wie viel Geld du bezahlst, kriegst du eine Maschine, die schnelle Kontextwechsel hat oder eine, die langsame Kontextwechsel macht. Sprich, eine, wo du den ganzen Kram im Prinzip selber machen musst. Aber der Mechanismus an sich ist immer der gleiche. Das ist so die Idee. Wenn man da mal in den Linux-Kern reinguckt, der KVM-Treiber, also im Prinzip der Treiber, der das im Kern macht, das sieht so einfach aus. Eigentlich ist es bloß ein System Call, ne? Eine Instruktion, VM Launch oder VM Resume. Aber da muss man noch eine ganze Menge außenrum machen, damit das Ding auch wirklich funktioniert. Und das sieht natürlich bei AMD anders aus als bei Intel. Logisch. Also sprich, auch da muss man dann noch unterscheiden. Die Version oder die Version. Sie machen zwar im Prinzip genau das Gleiche, aber eben nur im Prinzip. Aber die Bits sind alle ein klein bisschen an einer anderen Stelle. Hätte man sich auch einigen können, aber gut. Jo, also. CLI und STI, POP und PUSH. die agieren jetzt im Prinzip so, dass sie einfach das tun, was man denkt, was sie tun, was das Bit angeht. Allerdings dieses Bit, dieses Interrupt Enable oder Disable Bit wird einfach ignoriert. Punkt. Man kann es löschen, man kann es setzen, die Interrupts kommen. Nur die Interrupts gehen ja jetzt ans echte Betriebssystem, er macht einen Kontextwechsel vorher, sie gehen ja gar nicht an die virtuelle Maschine. Jo, gut, dementsprechend, wenn das jetzt einfach runterflutscht, ist natürlich ganz schick, dann geht es mit optimaler Performance genauso schnell wie in echt. Jo, jetzt habe ich gesagt, Interrupts gehen aber immer jetzt an den Host. Sollen sie ja auch, ne? Wenn ein Benutzer Tastatur tippt, die echte Tastatur, dann soll es auch ans echte Betriebssystem gehen und nicht an das gerade laufende Windows in der virtuellen Maschine. Aber wie kriegt jetzt das virtuelle Betriebssystem ein Interrupt? Gut, das kann man jetzt beim Resume sozusagen mitgeben. Wenn ich ein Resume aufrufe, dann kann ich, das kommt jetzt wieder drauf an, Intel, welches Bit ich da setzen muss und wie ich ihm das sage. Aber im Prinzip bei beiden kann ich so machen, dass ich dem Gast bei so einem Form-Resume irgendwie sagen kann, ja, mach mal so und so weiter. Mach mal Interrupt-Handling für Interrupt 13. Oder mach mal ein Page-Fault. Oder mach mal, ne, also im Prinzip eine Treppennummer kann man ihm mitgeben.
Kann umgekehrt auch einfach Interrupts noch simulieren. Man möchte.
Ich kann ihm zusätzliche geben, ich kann welche weglassen. Also beispielsweise, wenn ich die Taste tippe auf der Tastatur, mein Mauszeiger hat aber jetzt die virtuelle Maschine gar nicht angeklickt, sondern ich bin gerade in der Textverarbeitung nebendran, dann kriege ich natürlich einen Interrupt von der Tastatur, den schicke ich aber nicht an die virtuelle Maschine. Aber wenn jetzt der Mauszeiger rein in die virtuelle Maschine und ich jetzt eine Taste drücke, dann kann ich sagen, okay, schicke ich den Interrupt entsprechend weiter. Timer-Interrupt so ähnlich. Ja, funktioniert allerdings. Wir hatten das Problem schon mit der Zeit. Wenn ein Timer-Interrupt kommt, haben wir gesagt, der wird gescheduled. Ja, gescheduled heißt aber, der Timer-Interrupt geht jetzt ja nicht mehr an die virtuelle Maschine. Wie tickt da die Zeit? Tja, das ist jetzt schon ein bisschen schwierig. Also von der Idee her, wenn jetzt, sagen wir mal, mit 1000 Hertz der echte Timer läuft, dann wird 1000 Mal pro Sekunde die virtuelle Maschine unterbrochen durch den Interrupt, kehrt zurück in den Hypervisor. Der Hypervisor scheduled. Okay, gehen wir mal davon aus, es gibt nichts anderes Lauffähiges, dann kehrt er sofort in die virtuelle Maschine wieder zurück. Dann kann ich ihm mit dem VM-Resume auch sagen, ja, ich hatte einen echten Interrupt, einen Zeitinterrupt. Du virtuelle Maschine, du kriegst auch einen Zeitinterrupt. Dann kriegt auch die virtuelle Maschine mit 1000 Hertz Schubse. Das ist im Prinzip ja wurscht, ne? Wenn es mal mit 1000 Hertz ist, ob die 1000 Hertz jetzt ein bisschen, das ist wurscht. Es könnte natürlich aber auch sein, dass die virtuelle Maschine 2000 Hertz gerne hätte. Wie kriegst du denn die? Ganz einfache Erklärung. Pech gehabt, kriegt sie nicht. Geht einfach nicht, ne? Könnt ihr euch vorstellen. Wenn nicht so viele echte Interrupts kommen, kann ich die virtuelle Maschine nicht so oft unterbrechen. Wenn ich sie nicht unterbreche, kann ich ihr beim Resume auch nicht sagen, mach mal. Was ich rein theoretisch machen kann, ich kann natürlich beim VM-Resume mitgeben, mach mal. Und kann ihn dann sozusagen gleich wieder abbrechen und nochmal hinterher schicken. Dann kommen allerdings die Interrupts natürlich in einem merkwürdigen Muster. Dann kommen sie irgendwie so Interrupt, Interrupt, lange nix, Interrupt, Interrupt, lange nix. Das ist die Frage, ob damit die Maschine klarkommt.
Wie kann man bitte schon direkt nach der Mission wieder unterbrechen?
Ich kann natürlich solche Sachen machen wie Single-Step einschalten und sage ihm, jetzt mach mal einen Schritt und dann kehrt er zurück mit Single-Step-Exception und dann kann ich ihm sagen, okay, Single-Step wieder aus, nächsten Interrupt hinterher. Ja, also auf die ganzen Register habe ich ja Zugriff, zum Beispiel auch auf Debug-Register. Das ist dann zwar ein bisschen eklige Programmierung, könnt ihr euch vorstellen. Das will man auch nicht freiwillig und das Ergebnis ist jetzt auch nicht so prickelnd. Ne? Also das ist normalerweise nicht das, was man brauchen kann. Wenn der eine Interrupt noch gar nicht verarbeitet ist, den nächsten schon hinterher zu schicken, kommt sehr darauf an, ob das Betriebssystem überhaupt damit klarkommt.
Ich glaube, es sind die Zeit bei der Behandlung ja auch wieder kurz Interrupts ausgeschaltet hat. Und
möglicherweise, genau, muss nicht gehen. Jo, also da, okay, Thema Zeit hatten wir schon ein paar Mal. Das, ne, ihr merkt immer wieder, das wird noch ein größeres Thema. Jo, Standard, aktuell Stand der Technik ist, wenn das echte Betriebssystem mit 1000 Hertz läuft, dann hat das Gastbetriebssystem ein Problem, wenn es mit mehr Hertz laufen will. Geht einfach nicht. Mit weniger, okay, lassen wir halt jeden zweiten weg, dann kriegt er bloß 500 Hertz, das ist kein Problem.
So, der KV.
Könnte man natürlich machen, aber so ein Standard Linux, das ist ein Wald- und Wiesenprozess, wie jeder andere auch, wurscht. Jo, also sagen wir mal, wir haben 1000 Hertz, wir werden mit 1000 Hertz unterbrochen, wir schedulen, haben aber keinen anderen, dann resumen wir sofort mit, ja, mach du auch deinen Timer-Interrupt, dann machen sozusagen Gastgeber und Gast beide zum kurz hintereinander ihre Timer-Geschichten. Wie schaut es jetzt aus, wenn wir was zum Schedulen haben?
Zwei virtuelle Maschinen.
Wäre ja so ungewöhnlich nicht, ne? Wenn ich jetzt irgendwie zwei virtuelle Maschinen starte, weil ich irgendwie ein Netzwerk testen will, irgendwie ein Programmchen, Netzwerktest, Client-Server oder so, dann wäre das ja durchaus ein normales Setup.
Dann lädt man den Kontext von der anderen virtuellen Maschine und resumt den.
Ja, dann haben wir auf jeden Fall automatisch maximal wieder die Hälfte von unserem Clock.
Genau. Dann kriegt jede von den laufenden virtuellen Maschinen 500 Hertz Timer-Clock. Nicht notwendigerweise das, was ihr so erwartet. Was auch gerade bei Netzwerkgeschichten natürlich unangenehm aufstoßen kann, weil gerade bei Netzwerk, da haben wir irgendwie so Timeout-Geschichten. Oder ich mache so Client-Server-Geschichten, um mal rauszumessen, wo ist jetzt mein Bottleneck, das geht irgendwie mir zu langsam oder so. Und jetzt drehe ich an der Uhr. Ne? Ja, okay, also Zeitkapitelchen kommt noch. Jo, wie schaut es aus mit Exception System Calls? Also im Prinzip haben wir gesagt, alles Kritische fangen wir ab. Müssen wir uns gar nicht groß drum kümmern, das war ja bisher auch schon so. Wenn ein Pagefault zum Beispiel kommt, dann wird die Simulation ja schon abgebrochen durch den Pagefault. Wir landen im Pagefault-Händler vom Betriebssystem. Okay, da dürfen wir jetzt nicht unbedingt hin oder beziehungsweise wir müssen dann irgendeine Unterscheidung machen. Ist das jetzt ein normales User-Programm oder ist es so eine virtuelle Maschine? Wenn virtuelle Maschine, dann müssen wir es irgendwie anders behandeln. Jo, man kann aber auch sagen, ja, die Exceptions, die will ich im Hypervisor eigentlich gar nicht sehen. Wenn irgendein Blödel in der virtuellen Maschine durch Null teilt, was geht mich das an als Hypervisor? Der sollte sich ja so verhalten wie in der echten Maschine auch. Ja, und eine echte Maschine, die durch Null teilt, macht eine Exception und handelt das ja in der virtuellen Maschine ab. Fertig. Also sollen noch die Exceptions und die System Calls, die sollen noch einfach in der virtuellen Maschine abgehandelt werden. Die brauchen gar nicht nach außen gereicht werden. Gut, jetzt haben natürlich die virtuelle Maschine und die echte Maschine nicht notwendigerweise die gleiche Interrupt-Descriptor-Table. Die echte Maschine will bei Divisionen durch 0 was anderes machen als die virtuelle Maschine. Also brauchen Sie jetzt zwei verschiedene Interrupt-Tabellen. Die setze ich mit hier Load-IDT, beziehungsweise ich kann sie abfragen mit Save-IDT. Also Pointer drauf, nicht die ganze Tabelle, die Pointer drauf kann ich laden und die kann ich wieder abspeichern. Ja, da muss ich das jetzt in einer virtuellen Maschine im Prinzip ganz genauso machen können. Aber jetzt habe ich, ja, brauche ich praktisch zwei verschiedene Register. Die virtuelle Maschine hat ein IDT-Register und die echte Maschine hat ein IDT-Register. Und je nachdem, in welchem Kontext ich bin, lade ich das eine, speichere ich das andere Register.
Ja. Das heißt, auch ein Int3 würde jetzt direkt gehandelt werden in der virtuellen Maschine.
Genau.
Also über die zweite Vektortabelle.
Genau. Jo, damit haben wir jetzt auch das Problem erschlagen. Wir hatten neulich mal gesagt, das SIDT, das ist keine privilegierte Instruktion bei Intel. Wir kriegen also keine Exception, wir können die nicht türken. Brauchen wir jetzt aber auch gar nicht mehr türken, wenn das einfach so ein Pärchen ist, was auf einem extra Register arbeitet, wenn er dann in dem virtuellen Modus ist. Kann er das ja gerne tun, kann er auch völlig verbiegen, diese Tabelle, kann er völlig kaputt machen, ist mir völlig wurscht. Macht mir das echte System nicht kaputt. Gut, auch wieder ein Register, was man natürlich jetzt beim Kontextwechsel speichern, laden muss. Dementsprechend sind die Kontextwechsel von und zur virtuellen Maschine teurer als die normalen Kontextwechsel sogar. Könnt ihr vorstellen, kommen auch gleich noch ein paar mehr. Auch die Kontrollregister im Prinzip, alle Register, nicht nur EAX, EBX, die Rechenregister müssen gesichert werden, sondern auch noch diese ganzen Einstellregister.
Also eigentlich schon sinnvoll, wenn man mal in der CPU extra Speicher reservieren könnte. Gut, es ist natürlich immer teuer, da mal Speicher zu haben, Cache oder sonst was.
Ja. Das ist das, was ich vorhin meinte. Je nachdem, wie viel Geld du bezahlst, können die Hersteller jetzt, also so ist es spezifiziert, können die Hersteller in ihren CPUs entsprechend Speicher bereitstellen. Dann können sie in der CPU das Scheduling machen, ohne auf den Speicher rauszugehen.
Geschwindigkeit und keine Wartezeiten und schnelleres
Lesen. Da hast du dann von und zur virtuellen Maschine schnellere Umschaltzeiten, was dann eine virtuelle Maschine unter Umständen drastisch beschleunigt. Tja, kommt jetzt darauf an, wie viel Geld du bezahlst. Das Problem ist natürlich noch, das brauchst du jetzt nicht nur einmal, sondern du hast da normalerweise sinnigerweise 1, 2, 3, 4 virtuelle Maschinen am Laufen. Wenn du irgendwie einen Server hast und du willst darauf irgendwas virtualisieren, dann brauchst du den ganzen Kram auch noch 4-mal in der CPU. Genau. Genau. Und das macht dann letztendlich den Unterschied bei Intel, was weiß ich, zwischen der 50-Euro CPU und der 2000-Euro CPU. Da gibt es ja im Moment Preisspannen, so um Faktor 100, glaube ich, oder so geht.
Ich würde ein logischer Mensch sagen,
warum kauft man
sich dann zwei CPUs?
Kommt auch an, was du brauchst. Jo, okay, also LIDT, SIDT, flutscht, gar kein Problem. Nächstes Thema, Segmentierung. Wir haben gesagt, letztendlich muss man bei jedem Segment, was ich lade, jedes Segment, was ich speichere, müsste ich erstmal ein Page-Fault kriegen, ein Segmentation-Fault kriegen, weil, naja, ich muss auch mal gucken, ob das Ändern der Segmente nicht möglicherweise die Sicherheit von meinem echten Betriebssystem beeinflusst. Gut, da kann man heutzutage allerdings sagen, die normalen Betriebssysteme, die es heute gibt, die interessiert Paging überhaupt nicht mehr. Die machen alles über, interessiert Segmentierung überhaupt nicht mehr, die machen alles über Paging. Also die Pages vom Betriebssystem sind einfach als System-Pages gemappt. Da kann man usermäßig gar nichts draufschreiben. Dementsprechend kann man dem Gast, der virtuellen Maschine, eigentlich das Umladen von Segmenten gerne erlauben. Also normales User-Programm unter Linux hat sowieso alles 4G-Segmente. 4 GB von 0 bis ans Ende des Speichers, mach damit, was du lustig bist. Linux braucht keine Segmente.
Ja, da wird doch geregelt, in welchem. Also es gibt doch zwei 4G-Segmente, eins für Kernel Space und eins für User Space.
Es gibt Erweiterungen von Linux, da kann man das Code-Segment einschränken. Dass man sagt, das Code-Segment macht man ein bisschen kleiner, dass der Stack nicht mit drin liegt. Einfach für Viren das Ganze ein bisschen schwieriger machen. Wenn sie auf dem Stack irgendwas schaffen zu überschreiben, dann können sie den Code nicht ausführen, den sie da hingeschrieben haben. Das gibt es, das macht zum Beispiel auch OpenBSD so. Normalerweise sind das alles 4G-Segmente und fertig. Es gibt, insofern hast du recht, das kommt gleich noch. Lass ich jetzt mal weg, das kommt gleich noch. Hier erstmal, also wenn ich aus einem, keine Ahnung, irgendeiner Speicherzelle, irgendeinem Register in ein Segmentregister was reinschreibe, kann ich tun. Rauslesen aus dem Segmentregister, irgendwo hin, kein Problem. Wenn ich mir was in ein Segmentregister reinlade, kann ich mich eigentlich nur einschränken. Ein normales User-Programm kriegt 4G, das ist die volle Bandbreite. Wenn es da was anderes reinschreibt, kann es sich eigentlich nur einschränken. Also von daher wäre das überhaupt kein Problem. Kann er machen. Allerdings ist das jetzt, was man da reinschreibt, immer eine Zahl. Und die Zahl, die ich da reinschreibe, ist ein Index in der sogenannten Global- bzw. Local Descriptor Table. Kennt ihr euch damit so ein bisschen aus? Also es gibt Tabellen, Local- bzw. Global Descriptor Tabelle. Da sind jeweils 8 Byte große Einträge drin. Und in den 8 Byte steht im Prinzip drin Basisadresse und Länge von dem Segment. Also von der Art her, ich habe eine Tabelle und wenn das die GDT ist, dann habe ich hier jeweils 8 Byte große Einträge. Das eine ist die Basis und das andere die Länge. Und noch ein bisschen Zusatzinfo, ob es ein 16-Bit-Segment ist, ob es für User zugreifbar ist, noch ein paar extra Dinger. Und das gibt es als GDT und das gibt es auch nochmal als LDT. Im Prinzip das gleiche. Nochmal gedacht ist es, das ist für alle Prozesse gemeinsam. Das ist für jeden Prozess extra. Also jeder Prozess kann sich eigene Segmente noch definieren. Und wenn ich jetzt, was weiß ich, eine 8 in mein Segmentregister reinlade, heißt es, ja, die Einträge sind immer 8 Byte groß, also nehme ich den ersten Eintrag sozusagen.
Nach welchen Kriterien wird dann LDT und GDT ausgewählt? Also wenn LDT überhaupt sozusagen gesetzt ist, wird einfach die genommen und ansonsten die GDT?
Nee. So wie ich gerade gesagt habe, es machen bloß durch 8 teilbare Zahlen Sinn, weil die Einträge immer 8 Byte groß sind. Sprich, die drei hintersten Bit werden nicht gebraucht. Und das Bit Nummer 2, das sagt mir, wenn es 0 ist, GDT, wenn es 1 ist, LDT. Und dann haben wir noch 2 Bit, das sind dieser Privilege Level. Der kommt gleich noch.
Und darf ein User-Prozess die Segmentregister verändern?
Also die Segmenttabellen, die liegen normalerweise im Betriebssystem, die sind geschützt. Unter Linux gibt es System Calls, da kann ich sagen, setz mir bitte den Eintrag sowieso in der GDT auf das und das. Da kann ich im Prinzip die Einträge beliebig verändern. Das Einzige, was ich natürlich nicht machen kann, ich kann nicht reinschreiben, dass das ein Systemsegment ist. Aber ich kann reinschreiben, ich hätte gerne ein 5-Byte großes Segment an Adresse 97.
User-Prozess kann dann wahrscheinlich nur die LDP verändern. Also,
ja.
Aber jeder Prozess kann also die Segmentregister einfach schreiben, ohne.
Das Einzige, was er jetzt macht, also wenn ich jetzt sage, kopiere die 8 in das Segmentregister, dann guckt er, ja, was steht denn hier drin? Ist das ein Segment, ein User-Segment? Kein Systemsegment, sondern User-Segment. Wenn ja, dann darf er das auch laden. Kein Problem. Jo, okay, also wenn das jetzt so zwei Tabellen sind, die im Prinzip im Betriebssystem verwaltet werden, dann kann ich auch sagen, naja, das virtuelle Betriebssystem hat auch solche Tabellen. Und wenn es jetzt sein Pointer auf diese Tabellen setzen will, soll er halt machen. Kein Problem. Und dann geht es in der virtuellen Maschine eben auch so, ja, wenn da einer das 8. Segment lesen will, dann soll er das halt tun. Kann er gerne machen. Er kann sich damit bestenfalls einschränken. Mehr Rechte kann er dadurch nicht kriegen. Jo, also auch LGDT, LDT und so, das sind einfach wieder so ähnlich wie bei der IDT. Extra Register kann er reinschreiben, kann er rauslesen, kann er auch sein lassen. Jo, das Einzige, und das ist jetzt noch der Unterschied, da hast du jetzt gerade schon nachgebohrt. Wie gesagt, in diesem Selektor, wie das dann heißt, da wo ich als Beispiel immer die 8 genannt habe, da steht zusätzlich zu dieser Nummer eben auch noch drin, ist es die Tabelle oder die und der Privilege Level. Gut, ich habe gesagt, User dürfen nur User-Segmente laden. Jetzt sind wir aber natürlich in der virtuellen Maschine auch mal im Betriebssystem. Da ist er natürlich dann im Supervisor-Modus und da müsste er jetzt auch Supervisor-Einträge lesen dürfen. Damit hätte er jetzt zunächst einmal aber die Möglichkeit, dann die Rechteerweiterung. Da kann er sich dann andere Segmente definieren und Tod und Teufel machen. Da soll er natürlich jetzt aber jetzt wiederum nicht auf das echte Betriebssystem zugreifen können. Jo, da gibt es jetzt die Idee. Normalerweise haben wir diese 4 Ringe. Ring 0 mit höchster Priorität, Ring 3 User Level. Jo, und jetzt gibt es einfach im Gast noch einmal 4. Mit dem Unterschied, dass diese 0 keine Bedeutung hat. Diese 0 heißt, ja, an die MMU geht der Befehl, du bist im Supervisor-Modus, du darfst alles. Diese 0, da sagt die MMU, ja, du kannst mich mal. Du tust nur so, als ob. Ja, also das ist der Unterschied. Aber ansonsten aus Sicht des Gastes funktioniert es genauso wie im echten Betriebssystem. Wenn ich im Ring 0 laufe, dann darf ich auch die Ring 0 Segmente laden. Wenn ich im Ring 3 bin, User Level in der virtuellen Maschine, dann darf ich halt die, die hier mit Privilege Level 0 markiert sind, nicht laden. Jo, also da auch wieder die Unterscheidung, bin ich im Host oder nicht. Ansonsten geht alles gleich. Jo. Dann haben wir mit der Segmentierung kein Problem mehr. Die flutscht. Null Performance-Verlust. Oder?
Ja, ich frage jetzt nur gerade, wie es dann mit dem Paging im Kassbetriebssystem
war. Das kommt noch. Das waren jetzt so, was haben wir jetzt? Speicherzugriffe, I.O., Interrupt-Tabelle. Und jetzt hier Segmenttabellen bzw. Segmentbehandlungen. Ja, jetzt kommt auch noch das da, ne, passend zu deiner Frage, MMU. Wie schaut es jetzt aus, wenn ich nach CR3 was lade? Das ist das Page Directory Basisregister. Wenn ich da was reinschreibe, was soll denn jetzt passieren? Jo, zunächst einmal muss man sagen, so einfach reinschreiben darf er mit Sicherheit nicht. Sonst könnte er alles durcheinander bringen. Ne? Beispielsweise auch den Hypervisor einfach den Boden unter den Füßen wegziehen. Das wäre eine schlechte Idee. Gut, es gibt noch weitere Kontrollregister, hier CR0, CR4, das sind so die sinnigerweise, gibt es ja nur 0, 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 gibt es nicht, also die 5 gibt es, wobei das CR4 auch erst in den moderneren Prozessoren, davor gab es es nicht. Das CR2, da steht die letzte Adresse drin, die ein Pagefault produziert hat. Also das ist jetzt gar keine, die man selber beschreibt, sondern da kriegt man bloß Informationen her. Ja, und CR0 und CR4, das sind eigentlich die zwei Kontrollregister, wo ich reinschreibe, wie ich meine Maschine konfiguriere. Also beispielsweise CR0, da gibt es das Bit 1 und das Bit 31, damit schalte ich Protection ein und aus. Also das eine Bit ist für Segmentierung ein Ausschalten, das andere Bit ist für MMU ein Ausschalten. Gut, die MMU wird nicht wirklich ausgeschaltet, aber sie rechnet nicht um. Die Umrechnung besteht daraus, dass ich den Input als Output weiterleite. Und Protection ist diese Unterscheidung zwischen, ich nehme hier die GDT und LDT für die Umrechnung, oder ich nehme einfach dieses uralte Segment Nummer um 4 shiften und Offset drauf addieren. Jo, also das kann ich damit umschalten, kann man sich vorstellen, das ist was, das sollte ich nicht unbedingt ändern können, weil dann auch die echte Maschine ziemlich durcheinander kommt. Also wenn ich der echten Maschine die MMU klaue, eine dumme Idee. Wenn ich der echten Maschine die Segmentierung klaue, eine dumme Idee, das geht alles ziemlich im Bach runter. Ja, und hier hinten CR4, das sind jetzt modernere Sachen, die ich da ein- und ausschalten kann. Also hatten wir gestern, glaube ich, dieses Read-Timestamp-Counter. Hattest du ja gefragt, wie war das jetzt mit Read-Timestamp-Counter? Funktioniert das jetzt oder nicht? Da kann ich zum Beispiel ein Bit setzen, ob Read-Timestamp-Counter ein Protection-Fault erzeugen soll, ja oder nein. Jo, wenn man jetzt Linux sich anguckt, dann sieht man, das CR0 wird ganz am Anfang einmal initialisiert. Segmentierung an, Paging an, danach vergessen. CR4 wird einmal gebraucht, Read-Timestamp-Counter an, FPU an, SSE an, SSE2 an und wie sie alle heißen, alles anschalten, was irgendwie geht. Im Prinzip einfach lauter Einzelnen reinschreiben und danach Register vergessen, brauchen wir nie wieder. Gut, das sind also logischerweise kritische Register, die darf man nicht so einfach ändern. Allerdings, wenn wir jetzt da so einen Privilege Violation Fault kriegen und wir behandeln den, das machen wir einmal und danach nie wieder, also performancekritisch definitiv nicht. Jo, was gibt es noch in Richtung MMU? Da gibt es noch einen Befehl, Invalidate Page. Jemand eine Idee, was das Ding tut? Invalidate Page, schreibt Nullen in die Seite oder was soll das heißen? Merkwürdiger Befehl. Genau, richtig, aber warum?
Ist das wegen Multithreading?
Nee. Also von der Idee her, wenn ich im Betriebssystem oder im User-Level ein Free aufrufe, Speicher freigebe, dann gibt das Betriebssystem den Speicher frei und nimmt die Seite aus meiner Page-Tabelle raus. Wenn ich sie allerdings aus der Page-Tabelle rausnehme, heißt es noch lange nicht, dass sie nicht im TLB vielleicht noch drinsteht, gecached. Und ich glaube, das gibt es bloß bei Intel, diese Instruktion. Alle anderen machen Snooping mit der MMU und kriegen mit, wenn jemand an der Page-Tabelle was ändert, dass sie auch ihren TLB entsprechend updaten müssen. Wie sie es ja bei normalen Caches auch tun. Ne? Caches werden ja auch, wenn ich in den Hauptspeicher schreibe, dann kriegen die Caches das schon irgendwie mit, dass sich da was geändert hat. Jo, okay, also das Invalidate Page, was machen wir mit dem Ding? Wie kriegen wir jetzt aus dem TLB irgendwas raus? Ich habe jetzt geschrieben, unkritisch. Warum ist das unkritisch? Oh, wir machen es einfach.
Deswegen müssen wir im Zweifelsfall das Ding dann uns wiederholen, wenn wir das brauchen, wenn das uns EG geschossen hat.
Wenn das Gastbetriebssystem aus Versehen irgendwie eine falsche Page invalidiert hat, die es eigentlich gar nicht hätte invalidieren sollen, dann muss das echte Gastgeberbetriebssystem vielleicht diese eine Seite wieder die Umrechnung aus der Page-Tabelle holen und wieder in den TLB reinschreiben. Aber gut, Performance-Problem, aber kein Sicherheitsproblem. Jo, gut, das einzige Problemchen, was übrig bleibt, ist hier Kontextwechsel. Ne? Also nach CA3, da wird häufiger mal was reingeschrieben. Also insofern ist es ein Performance-Problem, wenn das lange dauert bei der Simulation. Jo, Ideen. Wir kriegen eine Exception, ein Exit-Event. Exit-Event sagt, oh, virtuelle Maschine will Kontext wechseln. Oh, was machen wir jetzt? Ja, ja. Aber nun kann natürlich das Gastbetriebssystem kann das CR3 dann ja beliebig laden. Sprich, er kann beliebige virtuelle Seiten an beliebige physikalische Seiten mappen.
Wir brauchen jetzt zwei verschiedene Patch-Tables. Also einen für den Hypervisor.
Ja.
Und einen für jeden Wähler zum
Beispiel. Oder ja. Das Dumme ist natürlich, diese Page-Table wird vom Gast selber aufgebaut. Soll heißen, da kann er beliebigen Unsinn reinschreiben. Ich darf ja zum Beispiel den Hypervisor nicht wegmappen. Okay, das ist noch eine Baustelle. Man sieht, das ist so trivial nicht.
Ich habe noch eine andere Frage. Ich meine, das CR0, wenn da einfach eine Exception generiert, wir können das dann handeln, aber was passiert, wenn ich jetzt so ein Linux KVM boote, dann startet das ja irgendwie erstmal im Real Mode. Wie kann das überhaupt auf einer CPU laufen, die ja eigentlich im Protected Mode ist?
Kann wieder zurückschalten in Real Mode, kein Problem.
Geht einfach so. Also
das ging ursprünglich beim 286er mal nicht mehr. Da hat man gesagt, wenn man einmal vom Real Mode in den Protected Mode geschaltet hat, dann Endstation. Nicht wieder zurück, sonst könnte man ja wieder zurück, Protection ausschalten und auf alles zugreifen. Gut, jetzt hat man mit dem 386er die verschiedenen Ringe eingeführt und da sagt man jetzt aus dem Ring 0, also wenn ich im Supervisor-Modus bin, dann kann ich die CR0-Dinger da modifizieren und dann kann ich auch in den Real-Mode wieder zurückschalten.
Ja, diese Umschaltung muss ja dann das Hausbetriebssystem machen, weil das kriegt ja, also wir kriegen ja eine Exception und dann muss das Hausbetriebssystem ja eben diese Umschaltung handeln.
Und das wird bei diesem Kontextwechsel auch mit erledigt. Okay. Also wir sehen schon, neben den ERX, EBX, wie sie alle heißen, haben wir jetzt diese CR-Register, die alle umgeschaltet werden müssen, Interrupt-Descriptor-Tabelle umschalten, Segment-Tabellen umschalten. Schon ordentlich was dabei. Wenn wir natürlich die ganzen Segmente und Page-Table und so umschalten, heißt auch immer Cache-Flush.
Das heißt im Endeffekt, das Hausbetriebssystem setzt nur im Speicher irgendwie die Repräsentation von dem CR0 für den Gast um und beim Wechsel wird dann eventuell zwischen Real und Protected Mode
integriert. Genau. Aber diese Umschaltung kann ich erlauben, ist im Prinzip kein Problem. Das Einzige, und da sind wir jetzt gerade dabei, das Einzige, wo ich mir noch Gedanken drüber machen muss, ist diese Umschaltung der MMU. Da habe ich ja das Gastgeberbetriebssystem, eventuell noch Applikationen, die laufen, den Hypervisor, der läuft, und noch die virtuelle Maschine, die laufen, und die müssen alle ja irgendwie in den Page-Tabellen drin sein. Und wenn ich jetzt da von einer Page-Tabelle auf eine andere umschalte, dann muss ich immer aufpassen, dass alles noch da ist, was ich brauche. Das mit den Tabellen, da kommen wir noch genauer drauf. Eine Idee ist folgende. Man könnte sagen, und das ist auch eine Idee von Intel, man könnte sagen, wir stellen einfach, ich sag mal, 4 CR3-Register zur Verfügung oder 4 mögliche Werte für CR3. Das so von der Idee her, wenn der Gast umschalten will auf eine neue Page-Tabelle, dann kriegen wir eine Exception und gucken uns jetzt diese Page-Tabelle mal an. Tausende von Seiten. Dauert eine Weile. Jetzt haben wir geguckt, ja, die Page ist da, die ist da, die ist da, die darf er benutzen, ist okay, ist okay, ist okay. Ja, Page-Tabelle ist okay. Dann tragen wir ein, okay, auf die Page-Tabelle darf er umschalten, wenn er lustig ist. Und dann will er wieder Kontextwechsel auf einen neuen Prozess machen. Dann gucken wir wieder an, ja, Page-Tabelle. Check, 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 check. Ja, alles okay, auf die darf er auch umschalten. Und dann können wir ihm jetzt so 4 Werte geben. Dem Hypervisor oder der Hypervisor kann in die CPU 4 solche Werte reinschreiben, wo er sagt, ja, die Page-Tabellen an den Adressen sind okay, das weiß ich. Und dann, ja, wenn einer von diesen 4 Werten dem Wert entspricht, den der Gast gerade nach CR3 schreiben will, dann macht die CPU das einfach ohne Exception, ohne alles und es flutscht.
Ja. Vier Werte. Ich kann doch die Tabelle beliebig verändern und im Nachhinein dann lade ich das, wird ohne Exception geladen, weil der Wert noch derselbe ist und dann habe ich doch genau dasselbe Problem.
Da denkt jemand mit. Ich kann natürlich im Hypervisor diese Page-Tabellen read-only machen. Durch die MMU. Ja. Ich gucke mir die Page-Tabellen an und die Pages, die jetzt in der Page-Tabelle drinstehen, die Page-Tabelle selber betreffen, die stehen ja auch irgendwo in der Page-Tabelle mit drin. Und da knipse ich einfach das Write-Enable-Bit aus. Und wenn ich das ausgeknipst habe, überall, dann sage ich, die Page-Tabelle darfst benutzen.
Okay, wenn jetzt ein Prozess mehr Speicher braucht, dann geht es erst über den Host wieder mit einem
Page-Ball. Genau. Jo, okay. Also sagen wir mal, wir haben jetzt 4 Page-Tabellen überprüft. Wir haben von 4 Page-Tabellen die Write-Enable-Bits ausgeknipst. Dann können wir 4 Prozesse schnell ablaufen lassen. Dann macht er einmal Kontextwechsel, sagen wir mal, zwischen diesen 4 Prozessen. Das flutscht. Wenn man jetzt einen 5. startet von der Shell aus oder so, dann doof. Dann bräuchten wir noch einen 5. Wert, den kriegen wir in die Register aber nicht rein. Wir haben nur 4. Dann würde er den letzten rausschmeißen und stattdessen einen 9 eintragen. Aber mit 5, ne, Round Robin oder so, dann haben wir mal genau das rausgekegelt, was wir als nächstes brauchen. Aber gut, meistens hat man ja nicht so viele Kontextwechsel. Also wenn ich jetzt ein Windows unter Linux nachmache, dann mache ich das, weil ich ein Word-Programm starten will. Okay, da habe ich ganz genau einen Prozess, der da läuft. Vielleicht habe ich noch eine Uhr im Hintergrund, die noch tickt oder so. Habe ich noch einen zweiten. Das macht mir nichts, das geht. Ja, das heißt jetzt praktisch, wenn ich so eine CPU habe, also jetzt so eine Intel-CPU, die so 4 solche Werte anbietet, andersrum definiert, was darf ich jetzt nicht tun? Naja, ich darf, also jedenfalls, wenn ich gut Performance haben will, darf ich nicht mehr als 4 Prozesse laufen lassen. Sonst geht die Performance plötzlich drastisch in den Keller. Ja, muss euch vorstellen, jedes Mal bei jedem Kontextwechsel muss ich sonst die gesamte Page-Tabelle durchwühlen. Ist die richtig? Ja, ist richtig, okay, kannst weitermachen. Kontextwechsel, ist dieser ganze Baum da richtig? Okay, darfst weitermachen. Könnt ihr euch vorstellen, das zieht sich wie Gummi. Jo, vier Prozesse, habe ich gerade gesagt, naja, meistens habe ich nicht mehr. Ein Gegenbeispiel gibt es. Also neben exotischen Sachen, was weiß ich, dass ich irgendwie eine, keine Ahnung, eine gesflattete Applikation habe, die Pi auf 1000 Stellen berechnet und das mit 5 Prozessoren gleichzeitig oder irgendwas. Es gibt ein anderes Beispiel.
Threads sind ja kein Problem. Die haben ja keine unterschiedlichen Adressformen in der
Regel. Okay, kommt darauf an, wie du es machst. Wenn du es richtig machst und sie haben den gleichen Adressraum, dann geht's. Ja, so ein make-j10, ganz schlechte Idee. Ein make-j4 flutscht. make-j5, Katastrophe. Okay, das ist ein Fall, der durchaus mal vorkommt. Es gibt noch ein anderes Beispiel, wo auch der dumme User, der solche make-Geschichten gar nicht macht, in dieses Problem reinläuft. Ja, vor, ich weiß gar nicht wie langer Zeit, ein, zwei Jahren, hat die Linux-Welt umgestellt von dem normalen Boot-Vorgang hin zu einem gesflatteten oder nebenläufigen Boot-Vorgang. Weiß ich gar nicht, wie das genau heißt. Von der Art her, ich schreibe bei den Services, die ich starte beim Booten, schreibe ich immer dazu, was vorher laufen muss. Wenn ich meinen Apache-Webserver starte, dann muss vorher Netzwerk initialisiert worden sein. Wenn ich NFS starte, muss vorher Netzwerk initialisiert sein. Aber dann sieht man ja, wenn Netzwerk initialisiert ist, dann kann ich Apache und NFS gleichzeitig starten. Was auf einer echten CPU durchaus Performance bringt, weil Apache nachladen, tausende Pagefaults erst einmal, bis alle Pages da sind, bis er laufen kann. In der Zwischenzeit kann NFS wunderschön laden. Da flutscht es. Wenn ich natürlich jetzt aber nur maximal vier Prozesse laufen haben darf, dann ist das eine dumme Idee, am Anfang alles parallel zu starten. Also gerade beim Booten, Linux, am Anfang, das zieht sich wie Gummi. Das, was eigentlich durch dieses parallele Hochfahren des Rechners beschleunigt worden ist, das geht bei dieser Art der Simulation, ja, der Schuss geht nach hinten los. Also da wäre die alte Art und Weise, den Rechner zu booten, günstiger. Jo. Wie schaut es jetzt aus? Wir haben jetzt gesehen, I.O., okay, da müssen wir immer letztendlich das In-B, Out-B und so abfangen. Und gegebenenfalls haben wir auch gesehen, so Move-Instruktionen abfangen, ne, auf die Grafikkarte und so. Da sieht man auf jeden Fall, da geht die Performance im Bach runter. Ne, jedes Mal ein In-B kostet Kontextwechsel hin, Simulation, Kontextwechsel zurück, statt dem eigentlichen In-B. Beim Move genauso. Jo, ansonsten, wenn wir die CPU eigentlich nur verwenden, sprich im Wesentlichen rechnen, dann kostet uns das überhaupt keine Performance. Also Keys, die hier mit Segmenten rummachen, ist alles überhaupt kein Problem. Einzige Ausnahme, MMU. Wenn ich mit der MMU rummache, dann zieht sich's. Jo, was heißt das jetzt in Summe an Performance? Okay, weiß man nicht genau. Je nachdem, wenn ich viel I.O. mache, Performance einbußen. Wenn ich viel Kontextwechsel habe, na gut, kommt drauf an. Wenn ich nur zwischen zwei Prozessen hin und her wechsle, noch kein Problem. Wenn ich zwischen fünf Prozessen hin und her wechsle, Performance einbußen, unter Umständen drastische. Ansonsten, wenn ich einfach nur rechne in ein, zwei, drei Prozessen, flutscht. Jo, das hat jetzt mal jemand ausprobiert. Wie schaut das jetzt aus? Mit verschiedenen Benchmarks. Also das war irgendwie hier so ein Office-Benchmark, Internet-Benchmark, also so das, was der Standard-User, sage ich mal, so macht. Also nicht derjenige, der irgendeinen Linux-Kern-Make anschmeißt, das ist eine andere Geschichte, aber so typischerweise, ich surfe so ein bisschen im Internet, mit dem Internet Explorer unter Windows oder so, oder hier in Office. Ich lasse Windows laufen, damit ich mein Office Word laufen lassen kann. Jo, da sieht es dann eben so aus, wenn ich kein, also hier mal der Unterschied zwischen normale CPU und CPU mit dieser Virtual Technology Extension. Dann sieht man, es bleibt alles gleich, bloß dieser violette Balken, der ist praktisch weg. Office Benchmark, der violette Balken ist, ja, er ist noch da, aber mini geworden. Was ist dieser violette Balken? Das ist Interrupt Handling. Und der ist, wie man sieht, vergleichsweise riesig. Warum ist der riesig? Im Prinzip 1000 Hertz Interrupts von der Uhr. Wenn ich die in der CPU selber abhandle, dann kostet mich nichts. Wenn ich die immer simulieren will, muss, jedes Mal Kontextwechsel, ein bisschen was auf den Stack pushen, Kontextwechsel zurück. Dann kommt ein IRET am Ende des Exception-Händlers. IRET, das macht was mit Segmenten rum, da muss man wieder ein bisschen aufpassen. Kontextwechsel simulieren, Kontextwechsel zurück, tierisch teuer. Jo, IO-Operation, das ist hier der, naja, was ist es, gelb, glaube ich, soll das sein. IO, das ist egal, ob ich das mit oder ohne VTX-Erweiterung ablaufen lasse, die muss ich simulieren. Das Einzige, was ich bei VTX geschenkt kriege, ist, ja, dass ich sozusagen den Hinweis kriege, du musst jetzt IO machen. Ja, diesen Kontextwechsel, den muss ich sonst selber programmieren. Bei VTX macht dann halt, ohne dass ich groß was tun muss. Der ändert sich dementsprechend nicht. Hier genauso, der Balken hier, der müsste 1 zu 1 die Länge haben. Jo, was haben wir noch? Hier so Kontrollregisterzugriffe. Das ist hier so ein Ministückchen, das ist hier so ein Ministückchen. Das ist hier ein bisschen größer. Ja, man sieht es hier immer noch, allerdings ein bisschen weniger geworden. Das sind die Geschichten, ich schreibe was nach CR0, ich schreibe was nach CR1, ich lese was von CR2 und so. Da haben wir auch gesehen, ja, so Segmentgeschichten, die macht er jetzt unter der Haube. Das kostet mich keine Performance mehr. Also das ist so das, was wegfällt, aber so nach CR3 schreiben, okay, das bleibt halt noch übrig. So, und dann gibt es noch ein bisschen Rest, was man sonst noch macht. Ich weiß nicht, was der Rest war. Wird entsprechend auch noch ein bisschen kleiner.
Ja? Ich habe nochmal eine Frage zum Start. Also ich meine, normalerweise, wenn das Betriebssystem gut ist, dann wird ja erst eben, also erwartet ja physikalische Adressen, dann wird ja erst die MMU angeschalten. Wie wird das dann realisiert? Also wird das einfach vom Hostkern, sagen wir mal, was weiß ich, wie viel man der vor allem halt gibt, 2 Gig virtuell bereitgestellt, und wenn dann der Gast die MMU, und der kann ja denken, das ist physikalisch speichern, wenn er die MMU anschaltet, wird es ignoriert?
Das MMU ausschalten kann ich praktisch ignorieren. Ich muss ihm nur eine passende Page-Tabelle geben. Wenn ich eine Page-Tabelle habe, wo praktisch immer 1 zu 1 die Abbildung drinsteht, das ist zwar dann sehr mühsam, ich habe dann viele Pages für eigentlich 1 zu 1 Umrechnung, geht aber. Also kann ich die MMU einfach immer angeschaltet lassen. Ich muss ihm bloß eine passende Page-Tabelle unterjubeln.
Gut, aber ich würde ihm jetzt keine 1 zu 1 Page-Tabelle unterjubeln, weil sonst hätte er wieder der Gast Zugriff auf alles.
Also das sieht für den Gast so aus, als wenn er 1 zu 1 umrechnet. Aber es ist nicht wirklich 1 zu 1, sondern du gibst ihm für die Adresse 0, gibst du ihm eine Page, irgendeine, für Adresse 2 gibst du ihm irgendeine Page, für Adresse 3 irgendeine Page. Für ihn sieht es so aus, als wenn von 0 bis 2G sind Pages da. Dass die jetzt im Speicher nicht linear sind, das merkt er nicht.
Also es heißt, ich gebe ihm einfach meine, was weiß ich, 2G und alles, was er mit jetzt einem U aus anschaltet, das ignoriere ich mal so weit.
Das ignorierst du, beziehungsweise das machst du nach durch entsprechende Page-Tables. Jo, okay. Wenn man jetzt viel Geld ausgibt, je nachdem wie viel Geld man ausgibt, kriegt man heutzutage so eine CPU. Jetzt weiß ich nicht, was ihr für Rechner zu Hause habt. Ich vermute mal, wenn der Rechner jünger ist als 5 Jahre, sagen wir mal, dann habt ihr so eine passende CPU. Es gibt natürlich noch Rechner, erstens ältere Rechner, die haben es schlicht nicht, weil das gab es früher einfach schlicht nicht. Oder es gibt auch, wenn ihr ein bisschen sparsam wart, es gibt auch heutzutage noch CPUs, die man kaufen kann, die diese Erweiterung nicht haben. Was macht man dann? Naja, im Prinzip geht natürlich alles 1:1. Wir können natürlich, also im User-Modus ist klar, im User-Modus ist die CPU eh eingeschränkt. Einerseits eingeschränkt, andererseits durch die Einschränkungen kann sie nichts kaputt machen. Also da kann man sagen, wenn man im User-Modus ist, mach halt. Oh, und die andere Variante, naja, wenn die virtuelle Maschine dann in den Supervisor-Modus geht, dann können wir sie nicht einfach mal machen lassen, weil dann könnte sie alles Mögliche kaputt machen. Dann sagt man, naja gut, dann machen wir halt die Emulation mit JIT und Co., so wie wir sie bisher kennen. Dann hätte man optimale Performance im User-Bereich. Dann kann er schön flüssig rechnen. Und nur wenn er jetzt irgendwie in den Supervisor-Modus wechselt, durch Interrupts, durch Exceptions, durch System Calls, dann schalten wir um auf die langsamere Just-in-Time-Kompiliererei. Könnte aber helfen, was weiß ich, wenn ich dann irgendwie Pi auf 1000 Stellen berechne, wäre das die optimale Variante. Jo, was natürlich jetzt doof ist, ich muss jetzt zwischen diesen zwei Simulationen, Emulationen hin und her schalten. Und wir haben jetzt gerade gesehen, in Hardware ist diese ganze Umkopiererei gelöst. Ich muss sämtliche Register sichern, sämtliche Register wieder laden. Das ist nicht einfach. Wir haben uns das ja neulich mal angeguckt, wie VMware das hinkriegen könnte. Ich brauche irgendwelche Speicherbereiche, wo ich meine aktuellen Register erstmal mindestens mal einen Teil der Register reinspeichern kann, um dann ein paar Register freizukriegen, um dann mit den freien Registern irgendwie den Rest umzuladen. Unangenehm ist, also die eigentlichen Register sind kein Problem, das Unangenehme sind die Segmentregister. Und das geht auch nicht wirklich. Also ist die einzige Macke, die man auch gar nicht bereinigt kriegt. Wenn ich nämlich Folgendes mache, ich mache ein, sagen wir mal, Move 8, also Konstante 8 nach, sagen wir mal, Datensegment, dann lädt er sich hier Basisadresse und Länge in sein Datensegmentregister. Wenn ich dann sage, move, keine Ahnung, irgendeine Zahl nach dahin. Ich schreibe einfach, ich überschreibe Einträge in meiner GDT. Das kann ich machen, kein Problem. Und jetzt nachträglich beim Kontextwechsel sage ich, was weiß ich, move DS nach ich speichere es ab. Jetzt ist irgendwie hier ein anderer Prozess dran. Ja, und jetzt möchte ich nach dem Kontextwechsel komme ich wieder und mache wieder ein move Save DS nach DS. Dann steht jetzt in DS was anderes drin. Weil jetzt holt er sich, also wenn ich das abspeichere, dann schreibt er praktisch die 8 wieder da rein. Und wenn ich jetzt die 8 wieder aus der Variablen raushole und nach DS schreibe, heißt es, er lädt in dem Moment das, was da drin steht, ins DS-Register. Da steht jetzt aber plötzlich was anderes drin. Das heißt, solche Konstruktionen darf ich irgendwie nicht machen. Ich darf nicht, wenn in irgendeinem Segmentregister ein Wert drinsteht, darf ich nicht unter der Haube die GDT ändern. Wir brauchen noch die LDT. Das ist auch unter Linux ein Problem. Also irgendjemand hat da vorhin gefragt, kann ich denn die LDT, die GDT-Einträge ändern? Habe ich gesagt, kann man gerne tun. Da gibt es einen System Call, Modify LDT. Ja, und Modify LDT, wenn ich das Ding verwende, dann funktioniert das Abspeichern und Laden von Segmenten nicht mehr. Und das stößt mir manchmal auch übel auf. Wenn ich nämlich unter der Haube, was weiß ich, einen Eintrag ändere und jetzt macht der echte Linux-Kern Kontextwechsel, der macht auch nichts anderes als DS speichern und später mal wieder laden. Da war früher mal eine Macke im Linux-Kern. Da kriegt man nämlich, ich kann natürlich auch unter der Haube hier plötzlich eintragen, das Segment ist invalid. Das gibt es nicht mehr. Und dann hat der Linux-Kern beim Kontextwechsel den alten Wert abgespeichert, da stand noch was drin. Und wenn er den Prozess neu gestartet hat, hat er aus einem Invalid-Segment versucht zu laden. Dann ist der Kern gecrasht. Okay, haben wir nachträglich geändert. Also bevor Sie es da reinladen, doch mal gucken, ob da überhaupt was Sinniges drinsteht noch. Muss man halt dann machen. Aber dieses Kontext speichern und wieder laden, das geht mit den Segmenten nicht. Also nicht alles, notwendigerweise. Unter anderem deshalb diese VTX-Erweiterung. Die Erweiterungen, die speichern nicht nur die 8, sondern die speichern das, was drin stand. Und laden es entsprechend wieder. Das kann man auch mit Programmierung nicht nachmachen. Ja, und wenn ich jetzt, gut, also der Punkt, der geht eigentlich nicht wirklich. Es sei denn, und das ist natürlich der Standardfall, wir haben immer 4G-Segmente. Wir speichern 4G, wir laden 4G, wir speichern 4G, wir laden 4G, das geht. Also normales Linux kann man booten, normales Windows kann man booten. Wenn man allerdings in dem Linux dann so ein Modify-LDT System Call nutzt, dann geht es in die Hose. Vielleicht. Ja, gut, wenn ich jetzt einen Kontextwechsel mache, dann muss ich natürlich auch die echte MMU ändern. Die echte MMU soll ich aber nicht ändern, sondern ich soll ja nur so tun, als ob. Soll heißen, für das User-Programm, was ich da gleich wieder starte, muss ich das so hintürken, dass die MMU so aussieht, als wenn. Okay, da gibt es, weiß nicht, wer es kennt, einen System-Call namens mmap, Memory Map. Damit kann ich sagen, welche Datei an welcher Stelle im Betriebssystem im Adressraum sichtbar sein soll. Okay, da habe ich jetzt, ich sage nicht, welche Speicherseite sichtbar sein soll, sondern welche Datei sichtbar sein soll. Schreibe ich halt nicht in Speicher, schreibe ich halt auf Datei. Ist wurscht, Datei ist gecached. Performance-mäßig kein Problem. Beziehungsweise das Gegenstück ist dann ein m-unmap. Da kann ich dann wieder sagen, ja, an der Stelle ist im Speicher, im Adressraum nichts zu sehen. Jo, wenn ich jetzt also einen Kontextwechsel mache, dann muss ich, das ist jetzt das Unangenehme, für jede Page sagen, die Page ist da sichtbar, 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 die Page, die Page, die Page, die Page, die gibt es nicht mehr. Soll heißen, ein Kontextwechsel, einmal nach CR3 was schreiben, heißt, keine Ahnung, 50 System Calls. Teuer das. Okay. Gut. Ansonsten, logischerweise, die echte CPU ist durch echte Interrupts unterbrechbar. Okay, Simulation ist nicht mehr deterministisch, logischerweise. Jo, dazu Fragen. Ja, das muss man vielleicht ein bisschen sacken lassen, das muss man nochmal durchdenken, was das alles für Auswirkungen hat, haben kann. Das ist nicht einfach. Also das alles nachzumachen und alle Sicherheitsbedenken da irgendwie auszuräumen. Was muss ich mit meiner MMU machen? Wie muss ich das mit der MMU machen? Dass man nicht verliert an Pages, nichts zufällig aus Versehen zusätzlich gemappt hat, wo man eigentlich nicht hingreifen darf. Das machen wir nächste Woche nochmal, da werden wir uns mal bestimmt noch eine Stunde drüber unterhalten, wie man diese Page-Tabellen da zurechtbastelt. Jo, ansonsten würde ich sagen, pünktlich Viertel vor mit einem Kapitel zu Ende. Schaffe ich selten. Jo, dann danke ich euch, wünsche euch ein schönes Wochenende, sehen wir uns nächste Woche wieder. Dankeschön.